ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machen.
Ich fahre mit der Kastenente durch die Gegend und da drin läuft Born to Run und sagen, ja, der ist erstaunt. Diese Dinge kenne ich auswendig.
Und dann stand Wolfgang Niedecken mit Bruce Springsteen auf der Bühne und die beiden sind sogar Freunde geworden.
Ein schlechtes Wort bei Rock'n'Roll, aber er wirkt schon seriös.
Die E Street Band, das ist die rockigste Soulband aller Zeiten.
Eigentlich lege ich mich beim Psychiater Niedecken auf die Couch.
Aber er fand diesen Ausdruck Thunder Road. Den fand er so schön Rock'n'Roll.
Kommt eben eine Box neben dem Pool. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich Born to Run das ganze Album höre.
Ich bin Frank König, hallo. Hey, wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Die Sommerpause ist jetzt endlich vorbei und wir starten gleich mit einem Mega-Meilenstein. Kleiner Hinweis aber vorher noch in eigener Sache. Wir sind ja nicht so schnell im Reagieren auf aktuelle Ereignisse, weil der Meilensteine-Podcast immer auch einen gewissen Vorlauf in der Planung und in der Vorbereitung braucht. Da ist das gute alte lineare Radio einfach schneller. Und das ist auch gut so. Unter anderem hat uns nämlich Philipp geschrieben, auch zum Tode von Ozzy Osbourne könnte endlich mal ein Black Sabbath Album in die Meilensteine kommen. Dass es das noch nicht gibt, ist mir unverständlich. Ja, stimmt irgendwie, Philipp. Aber natürlich hat Black Sabbath verdient und wir werden Ozzy würdigen, ganz klar, so wie es sich gehört. Dafür haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. So viel kann ich noch nicht verraten, aber ein bisschen schon. Die Folge zum Album Paranoid erscheint am 1. Dezember und wenn alles klappt, wird's groß. Mehr dazu bald hier. Aber jetzt zum versprochenen Mega-Meilenstein. Es geht um das Album, welches Bruce Springsteens Karriere gerettet und ihn zum Superstar gemacht hat. Born to Run. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge am 25. August 2025 wird Born to Run 50 Jahre alt. Bruce war da schon der Boss seiner E Street Band, aber es gab noch einen bossigeren Boss, der nämlich von der Plattenfirma CBS Records. Der war nämlich neu und der fand Billy Joel viel besser. Die ersten beiden Bruce Springsteen-Alben, Greetings from Asbury Park und The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, wurden zwar von der Kritik gefeiert, aber zu schlecht verkauft. Jedenfalls, wenn es nach den Ansprüchen von CBS Records ging. Auch Bruce Springsteen selbst war unzufrieden mit den Einnahmen. Aber eine Chance hat er dann doch noch bekommen. Eine Chance, genau genommen. Ein Album, ein womöglich letztes, hat CBS finanziert. Bei einem Flop wäre es vorbei gewesen mit Bruce Springsteens Karriere. Es ist zum Glück anders gekommen. Unter diesem infernalischen Druck laufen Bruce Springsteen und seine E Street Band zur Hochform auf. Der Boss schreibt und produziert nahezu kompromisslos, fast wie ein Besessener. Vergleiche drängen sich da auf zu Brian Wilson, wir hatten es ja, die Beach Boys und Pet Sounds. Auch Springsteen will die beste Rockplatte machen, die er je gehört hat. Und sogar das Vorbild ist das gleiche. Phil Spector mit seiner Wall of Sound. Springsteen nutzt das Studio nicht mehr nur als Aufnahmeraum, sondern als eigenes Instrument. Er kreiert mächtige Klänge, die so ganz anders sind, als man es vorher gewohnt war. Am Ende verkauft sich Born to Run fast 8 Millionen Mal. Heute ist es Teil des amerikanischen Kulturerbes, aufgenommen in die National Recording Registry aufgrund seiner kulturellen, historischen und ästhetischen Bedeutung. Bruce Springsteen hat den Zeitgeist der amerikanischen Jugend von 1975 nicht nur getroffen, sondern umfassend abgebildet und damit auch noch nachhaltig geprägt. Oder wie es sein zu Born to Run als Produzent dazu gestoßener Fan und Freund der Musikkritiker John Lander bereits 1974 geschrieben hat: Ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen und ihr Name ist Bruce Springsteen. Ich habe auch zwei Namen für euch, im gewissen Sinne auch, was die Zukunft des Rock'n'Roll betrifft. Aus der SWR1 Musikredaktion ist Benjamin Brendebach dabei. Hallo Benjamin.
Hallo.
Und was die Zukunft des deutschsprachigen Rock angeht, wusste man 1975, als Born to Run rausgekommen ist, noch nicht so genau, wo die Reise hingehen würde. Udo Lindenberg war schon groß, Tonsteine, Scherben waren mit Wenn die Nacht am tiefsten ist am Start, reden wir hier demnächst auch drüber. Natürlich gab es auch andere deutschsprachige Rockbands, aber der ganz große Durchbruch, der ließ auf sich warten. Warum ich das erzähle? Tja, ein Jahr später, 1976, gründet sich in Köln BAP, die Band um den Sänger und Songschreiber Wolfgang Niedecken. Wer hätte damals gedacht, dass diese Band mit Songs in kölscher Mundart einmal einen großen Teil der Zukunft des deutschsprachigen Rocks ausmachen würde. Es vergingen noch ein paar Jahre und dann stand Wolfgang Niedecken mit Bruce Springsteen auf der Bühne und die beiden sind sogar Freunde geworden. Was für eine Geschichte und wie toll, dass Wolfgang Niedecken heute auf dem Weg von Köln zum Bab-Gig in Hanau kurz in Mainz Zwischenstopp gemacht hat, um mit uns über Born to Run zu reden. Herzlich willkommen, Wolfgang.
Ja, hallöchen, schönen Tag.
Wolfgang, Born to Run ist 75 rausgekommen, 76 habt ihr Bab gegründet, um es im alten Was bin ich Duktus zu sagen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Born to Run ein sehr konkreter Meilenstein deiner Entwicklung zum Singer-Songwriter und der Gründung von Bab ist?
Ja, der Gründung von Bab nicht, aber das war schon ein sehr großes Beispiel, von wegen, wie man Sachen machen kann. Also das war schon, also Bab hat sich ja mehr oder weniger durch einen Zufall, aber das muss ich nicht alles wieder erzählen, das würde zu lang. Aber irgendwann so um 80, 81 habe ich im Auto diese beiden Alben Born to Run und Darkness at the Edge of Town auf der A-Seite und auf der B-Seite und die Kassette lief an einem Stück. Die lief ununterbrochen. Ich musste ja irgendwann noch sogar, die Kassetten haben ja auch gelitten teilweise. Klar. Musste ich mir teilweise ja wieder nochmal machen, weil die nichts mehr hergab. Also man stelle sich vor, ich fahre mit der Kastenente durch die Gegend und da drin läuft Born to Run, Darkness at the Edge of Town. Diese Dinge kenne ich auswendig. Das war ganz, ganz großartig. Insofern sind diese Songs natürlich auch Beispiele gewesen, wie man auch Songs schreiben kann. Ja. Also diese Storyteller-Geschichten und natürlich vorher war Dylan, ist bei Bruce übrigens auch. Ja. Bruce hat sich plötzlich sehr viel mit Bob Dylan beschäftigt und und dann kommt's dann tatsächlich auch zu diesem Song Frau, ich freue mich, wo ich dann auch sage, dass die Kassette vom Springsteen da läuft und aber was an der Autobahn romantisch sein soll, da blicke ich noch nicht hinter und der Mond von Van Eyck ist sowieso nicht der Bringer. Also da kommt dann irgendwann, das war eigentlich so die erste Springsteen-Hommage und das Stück ist natürlich auch als Hommage empfunden worden. Ja. Aber es hat auch ein bisschen so Tongue-in-Cheek. Das ist auch sehr ironisch. Aber tatsächlich, das war meine Kastenente, wo ich volle 89 war. Ja, volle 89, ja. Volle 89.
Sag mal, wann hast du Bruce Springsteen?
Ist aber auch perfekte Autofahrmusik, Bruce Springsteen, ne? Das muss man ja schon sagen.
Also, Born to Run.
Ja. Hast du die Kassette noch oder eine derer, die du dir dann...
Die habe ich noch irgendwo im Archiv, garantiert habe ich das noch. Aber mittlerweile ist das ja über CD, die ich dann natürlich habe auch eine ganze Mappe nur mit Springsteen-CDs. Die hat man auch eine Zeit lang ja mitgehabt. Mhm. Und mittlerweile ist das ja alles auf dem iPad gespeichert. Genau. Und aber das ist wieder ein anderes Thema, da werde ich auch wahnsinnig drauf.
In der Tat, kann man einen eigenen Podcast zu machen. Wann hast du Bruce denn eigentlich kennengelernt?
Bruce habe ich kennengelernt, als dieses Big Hits Album, Greatest Hits hieß es, rausgekommen ist. Da waren ja dann drei Stücke drauf, die noch unveröffentlicht waren. Und das war in New York in einem Probestudio und ich sollte ihn interviewen. Das war vom SWF damals noch.
Ja, unser Vorgänger.
Und die hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Natürlich gerne gemacht, bin darüber geflogen, habe mir dann erstmal dieses Probekonzert angehört. Das war wunderschön. Das war gerade die Reunion der E-Street Band.
Ja.
Das war die Jahre vorher, das war das ein bisschen problematisch, aber der hat die E-Street Band wieder zurückgeholt und dann wurden diese Stücke geprobt und sollte dann dieses Album rauskommen und am nächsten Tag gab es dann Interviews, also für ihn ein Interview-Marathon und ich war der Letzte, der dran war und ich habe gedacht, der wird mich hassen, weil ich weiß, wie das ist, wenn den ganzen Tag die gleichen Fragen gestellt werden. Soll es dann immer noch freundlich sein. Aber er war so süß. Als er mich vorgestellt kriegte, wäre auch ein Musiker und dann wollte der eigentlich mehr von mir wissen, als ich von ihm. Es war Und das sollte eigentlich auf eine halbe Stunde beschränkt sein. Und das hat aber lang, viel, viel länger gedauert. Irgendwann kam dann cool. Patty mit den Kindern noch rein. Und das wurde so gemütlich. Und dann kam dann eins zum anderen. Dann hast du dann nicht viel später dann die Anfrage, ob ich dieses Video dann in Berlin mit ihm drehen würde, mit meiner damaligen Band. Das war ja die Leopardefell-Band.
Genau, der war schon unterwegs. Hungry Heart
war das. Ja, ja. Und dann haben wir dann in Berlin dieses Ding da gemacht. Das ist auch unfassbare Storys bei. Das war so, dann war noch viel öfter dann auch tatsächlich, wenn ich bei den Konzerten da war, ja komm, spielst du mit, und in Berlin voll. Gemacht war ja. mal und in Hamburg, in Frankfurt, in Köln. Immer die Frage war dann immer, how about a little hungry heart tonight?
Ich muss mich an der Stelle schon mal gleich aus der Produktion melden. Das ist so eine tolle Geschichte. Der SWF, einer der beiden Vorgänger vom SWR, ist sozusagen der Freundschaftsstifter zwischen Wolfgang Niedecken und Bruce Springsteen. Oder besser gesagt, der SWF-3-Kollege Bernd Mohoff. Der hatte nämlich damals die Idee mit dem Interview in New York. Mehr zu der Geschichte gibt es im Podcast SWF-3 das Phänomen vom Kollegen Gregor Klöckner. Und den Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ich habe dieses Interview von 1995 gleich mal in unserem Archiv gesucht und auch gefunden. Bruce Springsteen erzählt dann nämlich auch was zu Born to Run, und die Stimme der deutschen Übersetzung ist Bernd Mohoff.
Ich glaube, als wir uns damals daran machten, Born to Run aufzunehmen, wollte ich das gleiche Feeling haben, wie ich es zum ersten Mal bei Phil Spector-Platten erlebt hatte. Dazu dann diese emotionale, intellektuelle Stimulation, die ich von Dylan kenne, und den Klang, diesen spürbaren Sound, den Elvis drauf hat.
Stimulation that I got from Bob Dylan's records. Mm. And then the physicality, the sound physicality and a sense of the physical that I always got out of like Elvis records, you know. And I wanted to sort of combine them all.
Das wollte ich alles hineinquetschen, damit's explodiert. Nach Born to Run wurde ich viel selbstbewusster, was die Thematik meiner Songs anging. Denn ich hatte diese seltsame Erfahrung gemacht, dass du dir etwas wünschst, erträumst und es plötzlich auch bekommst. Nach Born to Run kam ich darauf, was ich schreiben wollte, wer ich zu sein glaubte, woher ich kam, die Menschen, die ich kannte und über die Gesellschaft um mich herum.
Ich habe ja in der Folge zu Marillion's Misplaced Childhood so leichtfertig behauptet, dass es das Album mit den meisten Vorschlägen von euch war hier bei den Meilensteinen. Wenn ich aber so in den Mail-Eingang bei meilensteine@swr.de sehe, dann gibt's auch verdammt viele bei Born to Run. Daniel Schneider, Martin Stössner, Uwe Peters aus Moorkirch in Schleswig-Holstein, Christoph Habig, Andreas Gauger, Thomas Harden aus Hamburg, der uns immer beim Radfahren zur Arbeit hört, und Andreas Rosser, Uwe Böckmann aus Lohfelden in Nordhessen und Heinz Flüger aus Neu-Ulm. Und der schreibt: Eine Platte voller Leidenschaft und Power und der Beginn meiner uneingeschränkten Liebe zu seiner Musik bis heute. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1975. Ich habe es in anderen Folgen schon erwähnt. Das Jahr steht im Zeichen der weißen Taube und des weißen Thais. Thai im Kino und die Taube in den deutschen Jahrescharts auf Platz 1. Paloma Blanca. Für Born to Run ist es eigentlich völlig irrelevant. Viel wichtiger ist der Zustand der Vereinigten Staaten. Der Vietnamkrieg endet für die USA in einem Desaster. Die letzten Soldaten verlassen fluchtartig Saigon. Das ganze Töten war umsonst. Die Amerikaner sind desillusioniert und kriegsmüde. Die innerlich und äußerlich versehrten Veteranen bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt. Auch darüber wird Bruce Springsteen noch singen. Born in the USA greift dieses Thema später auf. Auch die amerikanische Innenpolitik ist erschüttert. Die schmutzigen Tricks von Präsident Nixon im Wahlkampf, die Watergate-Affäre, zwingt ihn 1974 zum Rücktritt. An allen Enden stirbt der amerikanische Traum. Die Arbeiterschaft ächzt unter den steigenden Preisen. Der Hippie-Traum von Love and Peace wird von der Modeindustrie zum reinen Accessoire gemacht. Was soll man da machen als junger Mensch bei so vielen Enttäuschungen? Abhauen? Die Freiheit der Straße genießen? Tja, Born to Run.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Benjamin, es gab ja diesen einen bestimmten Tag und diesen einen Moment, der die Weichen für Born to Run und alles Weitere gestellt hat. Ich habe es schon mal angedeutet.
Ja, das war, man kann es genau sagen, der 9. Mai 1974 und das war ein Donnerstag und Springsteen hat einen Gig in Cambridge gehabt, in Massachusetts. Es muss alles relativ leer gewesen sein dort. Springsteen stand aber noch vorne auf der Straße und hat sich irgendwie eine Plattenkritik angesehen, die der Club damals dort ausgehängt hat. Und dann kam irgendwie ein Typ auf ihn zu oder stellte sich so neben ihn und fragte ihn irgendwie, na, wie findest du es? Und dann sagt er, na ja, der Typ schreibt schon ganz gut, das kenne ich, aber es gibt schon ein paar bessere Sachen von ihm. Und dann stellt dieser Typ sich eben vor und das ist eben John Landau. Und der wird natürlich dann zu Springsteens erstmal sehr, sehr guten Freund. Dann wird er eben auch zu seinem, sagen wir mal, musikalischen Berater, wenn man das so nennen möchte, zu seinem Manager und auch mit zum Produzenten. Und diese Verbindung Landau-Springsteen, die hält ja bis heute letztlich. Die sind also, er ist so im ganz engsten Zirkel dieser Clique, also auch mit Van Zandt und so weiter. Da gehört John Landau hin und er hat halt eben ganz, ganz entscheidenden Anteil an der Karriere von Springsteen und auch daran, wie eben Born to Run klingt.
Der Meilensteine-Podcast, den gibt es in der ARD Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Bevor wir ins Album einsteigen, Wolfgang, Born to Run ist ja, ich hatte es vorhin schon angedeutet, auch ein Konzeptalbum über Jugend in den USA Mitte der 70er. Nehmen wir uns mal mit in die Struktur des Albums.
Das ist eigentlich jetzt, ich verallgemeinere, vor allen Dingen der Song Jungle Land ist ja eigentlich so eine Art West Side Story. Und dieses ganze Ding ist eine Rock'n'Roll West Side Story.
Ich muss mal kurz aus der Produktion in diese Folge reingrätschen. Kurzer Hinweis für euch. Wolfgang war es sehr wichtig, an dieser Meilensteine-Folge teilzunehmen, was uns natürlich total gefreut hat. Und er hat sich vor einem BAP-Konzert extra eine Stunde Zeit genommen für die Aufzeichnung. Da wollte ich nicht an jeder Stelle nachhaken, damit wir einfach genug Zeit zum Erzählen hatten. Ganz kurz nur, falls ihr die West Side Story nicht kennt. Wolfgang sieht das ganze Album Born to Run und vor allem den Song Jungle Land als eben eine Adaption der West Side Story. Die wiederum ist eine Art Neuinterpretation von Romeo und Julia. Es geht grob gesagt um jugendliche Bandenkriege und um verbotene Liebe zwischen verfeindeten Gangs. Viele Motive der West Side Story finden sich auf dem ganzen Album und eben im Song Jungle Land wieder.
Und da ist alles drin, was er bis dahin an Erfahrung gemacht hat. Wall of Sound, also Spectre und auch diese Arrangements, die deutlich komplizierter waren bei diesem dritten Album. Mhm. Und er hat da unglaublich dran gearbeitet an dem Ding. Also einige Musiker sind darüber wahnsinnig geworden, die Songs. Paar 20 Mal einspielen mussten, bis es dann auch so war, wie es sein sollte, und dann wieder neue Varianten und so. Also das muss man schon wollen. Aber er ist halt da auch dann sehr zäh und hat eine Vorstellung davon gehabt. Auf der anderen Seite hat er auch ganz viel ausprobiert. Aber er kennt natürlich das American Songbook. Er weiß natürlich, was da alles vorher war. Also natürlich, Phil Spector, der Produzent, der alles mit der Wall of Sound macht, der stand schon irgendwo Pate. Das ist nicht immer gut übrigens, aber der hat damit viel geprägt. Genau. Also das ist zum Beispiel nicht gut bei Let It Be bei den Beatles.
Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es jetzt gesagt. Ich habe mal gelesen, er selber, also Bruce Springsteen hat mal gesagt, das Album ist so auch ein Sommertag und eine Sommernacht eigentlich, so 24 Stunden abgebildet, ne? Wenn man es so sehen möchte, ne?
Wenn man das so möchte, ja, genau.
Ja. Das ist. Aber das ist ja, also eigentlich würde man ja erwarten, Born to Run kommt als erstes Stück. Ist es aber nicht. Ist nicht das erste Stück. Ja. Das erste Stück ist Thunder Road. Und das ist ja, könnte ja auch der Abspann sein. Aber nein, er fängt schon mal mit dem Abspann an und dann entwickelt sich dieses Album in die verschiedenen Abteilungen rein und bis zu kleinen Hörspielen. Ja. Also wenn du jetzt Meeting Across the River, was für mich ein ganz wichtiges Stück bei dem Album ist. Das ist wie ein kleiner Scorsese-Film.
Ja, und man sagt ja auch, es beginnt mit optimistischen Liedern und es endet immer irgendwie in Desillusionierung oder Desillusion.
Ja. Es endet desillusioniert vielleicht.
Genau, noch besser. Ja. Benjamin, danke.
Mit wobei resigniert noch reichlich desillusioniert.
Ja, hey. Genau. Wie passend.
Habe ich wahrscheinlich auch daher, keine Ahnung.
Da kommt's raus.
Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Nee, aber
ich gebe ja alles zu, wo ich geklaut habe.
Ja, klar, ist alles gut.
Lieber gut. Nein, geklaut, ne?
Ja. Super, ja. Super.
Aber es ist ja auch, ganz kurz, was, ja. Weswegen ich auch dieses Album so interessant finde für seine Karriere, mal abgesehen vom Musikalischen, ist, dass er so ein Stück weit auch mit seiner Jugend, sagen wir mal, abschließt. Ne? Also, er greift da nochmal alles auf, diese ganzen Themen, die junge Männer dann damals interessiert haben, eben ihn auch. Ja? Liebe, Enttäuschung, Freundschaften, die zerbrechen und so weiter. Und ab da geht es ja dann auch so ein bisschen, dass er selber auch in seiner Musik und in seinen Texten älter wird. Also, mit wächst.
Er war 24. Ne?
Ja, das muss genau.
Ich mir vorstellen. 24. Ja. Also da, ich weiß nicht, was ich mit 24 gemacht habe. Mit 24 habe ich Bilder gemalt. Und vorher in einer Coverband gespielt. Oder?
Ja. Ich habe mit 24 nicht studiert. Also, ja. Ne, das ist also. Ja.
Ich habe mit 24 noch lange studiert, aber reden wir nicht darüber. Steigen wir lieber ein ins Album mit dem Opener Thunder Road und achtet mal drauf, in welche Soundlandschaften Springsteen uns gleich zu Anfang mitnimmt.
Da hat er mal gesagt, das soll so den Morgen, die aufgehende Sonne, diese Mundharmonika, die aufgehende Sonne dann ein bisschen
kann man sich reindenken, unbedingt.
Screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside.
On the road. Wir haben es schon gesagt, der optimistische Anfang. Man legt die Platte auf und hört Mundharmonika und Klavier. An Wall of Sound denkt man da noch nicht. Eher an bodenständige Amerikaner-Musik. Aber der Song steigert sich Stück für Stück und aus dem minimalistischen Anfang wird ein Rock-Epos. Am Schluss steht der neue Springsteen mit seiner Wall of Sound. Benjamin, so könnte man es sagen, oder?
So könnte man es fast sagen. Also zu Wall of Sound kommen wir ja nachher nochmal ein bisschen stärker, ein bisschen mehr. Was ich ohnehin erstmal ganz spannend finde, ist, dass Springsteen am Anfang schon zeigt, dass er halt eben auch so, ich nenne es mal, fast zärtlich singen kann. Das hat er später in Secret Garden zum Beispiel nochmal sehr viel stärker gemacht. Aber man hat ja bei Springsteen immer dieses Gefühl von Druck und von Power in der Stimme und so weiter. Aber er fängt ganz zart eigentlich an. Und dieses ganze Ding steigert sich so unmerklich, finde ich.
Ich bin's nochmal aus der Produktion. Gleich in der ersten Strophe erzählt Springsteen, dass Roy Orbison für die Einsamen im Radio singt. Der Song Only the Lonely ist natürlich gemeint. Only the Lonely. Eine Hommage an Roy Orbison, der großen Einfluss auf Springsteen als Singer und Songwriter hatte.
Der Text ist auch unglaublich großartig. Mhm. Der Text ist, das hat mich am Anfang, als ich zum ersten Mal gehört habe, Roy Orbison singing for the lonely. Ich denke, was will der denn mit dem?
Ja.
Also für mich war Roy Orbison Pretty Woman und das war für mich ehrlich gesagt nichts. Der hatte mit den Stones nichts zu tun, der hatte mit den Beatles nichts zu tun. Aber über viele Jahre später habe ich natürlich dann gemerkt, das ist ein unfassbar großartiger Sänger, weil der bei den Traveling Wilburys war das ja auch ausschlaggebend, dass Roy Orbison dabei war. Und die haben ja aufgehört, als er nicht mehr.
Ja.
Oder
ein
zwei,
Album
gab es dann, noch. Also das ist schon, Roy Orbison musste ich dann auch lernen. Der stand für mich vorher nicht zur Debatte.
Das war eher so von der Wahrnehmung so schlageresk, oder?
Ja.
Aber das war auch, glaube ich, das deutsche Radio, sage ich mal. Also wenn man dann später Running Scared und was er so alles gemacht hat, das sind ja tiefe Sachen, tiefe Songs. Und dass ein Jeff Lynne irgendwie mit ihm schreibt.
Gar keine Frage. Ja. Aber schön, das ist ja überhaupt, wir haben ja alle, jedenfalls in meiner Generation, eurer Generation wahrscheinlich auch, sehr viel gelernt über die Songtexte und über das, was...
Nur deswegen habe ich mich im Englischunterricht mal irgendwann angestrengt.
Ja, klar, logisch. Ich konnte meinem Englischlehrer nachweisen, was er mir falsch angestrichen hat, weil ich die Texte drauf hatte.
Ja, klar. Benjamin, du hast noch ein Vorbild für den Song mitgebracht, ne?
Ja, er hat diesen Song, das hat er ja schon immer gemacht, oder das ist ja auch eigentlich so eine ganz relativ normale Technik, sage ich mal, aus verschiedenen Fragmenten auch zum Teil zusammengebastelt. Also er hatte verschiedene Sachen, mit denen er schon gearbeitet hat, die er auch live gespielt hat. Und unter anderem gibt es da den Song, der ist später auf einem Outtake-Album sozusagen rausgekommen, Walking Down the Street. Und da hört man, wir haben jetzt mal einen Instrumentalteil davon rausgesucht, und da hört man schon diese Ähnlichkeit. Also da hat er sich dann bei sich selber geklaut, sozusagen. Hören wir mal rein.
Ja.
Wenn das jemand anderes geschrieben hätte, der hätte sich wahrscheinlich gemeldet und gefragt.
Wunderbar. Wir feiern 50 Jahre Born to Run, und ich finde es höchst spannend, wie sich die Perspektive verändert hat. Springsteen singt von der Freiheit, die man verspürt, wenn man jung ist. Er hat mal gesagt, das eigene Leben liegt vor einem wie ein leeres Blatt. Und aus der Perspektive von heute, das ist das Einzige, was ich am Älterwerden vermisse. Die Schönheit dieses leeren Blattes, so viel Leben vor einem, sein Versprechen, Möglichkeiten, Geheimnisse, Abenteuer, dieses leere Blatt, das einen herausfordert, darauf zu schreiben. Das finde ich auch was ganz Besonderes bei Springsteen, dass diese Songs von damals heute überhaupt nicht als Abklatsch klingen, sondern auch nicht vorgetragen von einem Berufsjugendlichen. Sie behalten einfach ihre Gültigkeit eben aus einer anderen Perspektive. Und da passt es jetzt besonders gut, Wolfgang, dass ihr gerade mit dieser Zeitreisetour unterwegs seid und auch beziehungsweise unterwegs gewesen seid, wenn dieser Podcast rauskommt. Und dass auch bei euch sich ja die Songs entwickeln und verändern. Wie empfindest du das, wenn du heute unterwegs bist?
Zunächst mal ist dieses Bild von einem leeren Blatt Papier oder von einer leeren Leinwand, das ist unglaublich wichtig. Manche Leute wissen das gar nicht, wie das ist, wenn man anfängt mit sowas.
Ja.
Manchmal, ich kenne das ja auch. Also einer meiner Songs, Du ganz sauber, fängt an, wie ist das Papier, eine Bleistift, Gedanke bei dir.
Genau.
Ja? Das ist, du weißt erstmal noch gar nichts. Du hast vielleicht eine Idee, aber wie das jetzt losgehen wird und wie du dann in welche Richtung du gehst, und du willst ja nicht mit der Pointe anfangen, sondern du fängst irgendwo an und guckst mal, wo du rauskommst. Ja. Und du musst auch dann flexibel sein, irgendwo ganz anders anzukommen, weil dann erst wird es spannend. So ähnlich ist das auch, wenn ich ein Bild male. Das ist das Gleiche. Wenn ich vorher schon weiß, was da alles drauf sein soll, ist das nur noch Handarbeit. Sonst gar nichts mehr. Dann ist nichts Spannendes mehr
das
dran.
Das ist eigentlich in jedem Kreativprozess.
Ja, und Bruce hat halt eine starke Personality, und er weiß auch Bescheid und hat einen guten Geschmack. Das gehört natürlich auch dazu. Du kannst ein Klischee als andere fummeln, und dann vielleicht Schlagerleute werden das vielleicht nicht unbedingt merken, aber wenn man sich selber auch auskannt, dann merkst du auch, dass das alles sehr, sehr geschmackvoll ist und keine Klischees. Also gut, ab und zu kommen auch Klischees irgendwo raus oder irgendwelche Reime, die abgenudelt sind.
Ja.
Das passiert einem auch schon mal. Aber aber die Frage ist, wie ist das für mich, wenn ich jetzt Songs, wenn wir auf eine Tournee gehen, wo wir nur Songs spielen, die älter als 40 Jahre sind? Es ist unfassbar. Teilweise kann ich gar nicht glauben, dass ich die geschrieben habe. Weil ich denke, wow, das ist mir in dem Alter eingefallen. Bin ich ja mehr verblüfft von mir. Was ist das denn? Habe ich das?
Ist es schon mal so gegangen, dass du einen Song geschrieben hast und Jahrzehnte später gesagt hast, ach so, darüber habe ich geschrieben?
Ja, das auch. Ja? Das auch. Aber ich war ja immer sehr stark bei mir. Also ich war, das war ja in der Band auch nicht immer so beliebt, dass ich eigentlich immer von einem autobiografischen Kern ausgegangen bin. Wenn ich was erlebt habe, du konntest mir nicht kommen und sagen, schreib doch mal ein Lied über. Das ging überhaupt nicht. Also entweder das packt mich, dieses Thema, dann kann ich daran arbeiten, oder halt nicht. Also ganz, ganz selten habe ich mal Bedarfstexte geschrieben. Ganz, ganz selten, wenn ich einem aus der Band einen Gefallen tun wollte. Okay. Weil die Musik war so schön, und dann mache ich da was drauf. Hat keiner gemerkt, aber ich habe es gemerkt, und ich wollte die Dinger nie spielen.
Okay. Aber so, was mich selber interessiert, so dass du sagst, ich habe erst Jahrzehnte später überhaupt kapiert, worüber ich singe?
Ja, doch, das ist ja eigentlich, aber habe auch mal gesagt, eigentlich lege ich mich beim Psychiater Niedecken auf die Couch.
Sehr schön.
Weil du es gerade eben sagtest, dass er mit den Klischees halt eben da eigentlich die umschifft. Ja? Gerade bei Thunder Road zum Beispiel hat er irgendwann mal erzählt, dass er diesen Titel, den hat er ja gewählt von einem Filmplakat, das er gesehen hat. Er hatte den Film nicht gesehen, aber er fand diesen Ausdruck Thunder Road, den fand er so schön Rock'n'Roll, hat er mal irgendwie gesagt. Und dann, Das ist ja eine Klischee-Geschichte, ja? Und das stimmt ja auch, klingt ja nach Rock'n'Roll. Aber dann daraus...
Rollercoaster klingt viel mehr nach Rock'n'Roll.
Ein typischer Frank König. Nein, aber dann daraus, aus diesem Klischee-Ausdruck sozusagen, dann trotzdem eine Geschichte ohne Klischees und die so echt ist zu machen, das ist auch große Kunst, finde ich. Ja. Also
auch dann einzelne Zitaten aus diesen Songs. Also wenn ihr zum Beispiel das Engel tauschen Flügel gegen Räder ein, das ist auch, das musste mal hinterkommen.
Ja.
Überhaupt, die ganze, hier wenn wir bei Engel sind, wie viel katholische Erziehung dabei ist.
Ja.
Und da sind wir uns auch sehr ähnlich. Ich bin ja auch katholisch erzogen worden. Und du hast erstmal diese ganzen Bilder, die du im Religionsunterricht oder aus der Kirche oder aus dem aus der Bibel kennst, und die stehen zur Verfügung. Also wie viel hier in Thunder Road mit Glauben zu tun hat, ist ja unfassbar.
Ja. So, kommen wir nochmal zurück. Benjamin, du warst gerade bei Springsteen und hast ihn live gesehen, ich glaube in Frankfurt, ne? Wie kannst du das aus deiner eigenen Wahrnehmung bestätigen, was er so über das Altern seiner Songs sagt? Wie ist das heute, wenn du ihn live siehst?
Ja, das kann ich bestätigen.
Danke Nein. für diese Auskunft.
Das Ding ist, man nimmt ihm das heute auch noch weiter ab. Und zwar, Paul Simon hat mal irgendwann erzählt, dass er verschiedene Musiker überhaupt nicht mag oder nicht hören kann, weil er sagt, das sind Schauspieler. Mhm. Das sind musikalische Schauspieler. Er spricht denen nicht die musikalische Qualität ab, aber das sind Schauspieler. Er hat unter anderem John Fogerty genannt. Da kann man drüber streiten, sehe ich ein bisschen anders, aber ist egal. Aber Springsteen ist eben kein Schauspieler und das ist genau das. Er singt auch heute noch, wenn er halt eben seine alten Sachen singt, dann sind die immer noch er. Mhm. Und er singt die mit einer jetzt natürlich aus einer anderen Perspektive, aber nichtsdestotrotz, sie sind er. Und vor allem ist er da nicht stehen geblieben. Das war ja das, was ich eben auch meinte. Genau. Er hat sich ja auch im Laufe seiner Karriere weiterentwickelt. Das heißt, er spielt nicht nur die alten Sachen, sondern er hat ganz brandaktuelle Geschichten oder auch ältere Songs, die wieder brandaktuell sind, leider, die dann aber eben genauso zu ihm passen. Und dadurch funktioniert es, durch dieses komplette Repertoire, durch diese 50 Jahre, durch die Springsteen da geht, dadurch ist es.
Und er tritt auch wie ein erwachsener Mann auf. Er tritt auf wie jemand, der schon Enkel hat. Der ist kein Berufsjugendlicher.
Ja.
Aber er rockt immer noch unfassbar. Und er hat eine gute Band hinter sich, mit der er das machen kann.
Ja.
Aber er verkleidet sich nicht. Also ein Schauspieler würde ja in ein Kostüm springen und sich verkleiden oder was.
Genau.
Der geht auf die Bühne und er wirkt, schlechtes Wort bei Rock'n'Roll, aber er wirkt schon seriös.
Okay.
Auch wenn er am Anfang seine Speech da hält, von wegen über amerikanische Politik, das ist sehr seriös.
Ja.
Und Chapeau.
Und vor allem ist das aber auch, das muss man auch sagen, es ist geübt und geplant. Ne? Also Springsteen ist ein sehr, sehr akribischer Arbeiter.
Er ist ja kein Dilettant.
Nee, eben, genau. Also, er geht nicht dahin und sagt, ach, ich kann das schon, ich krieg das schon hin.
Ja,
ne? Sondern
ich muss ein bisschen zur Eile mahnen. Ich würde an der Stelle gerne mal von der Albumreihenfolge abweichen und den zweiten Opener des Albums besprechen, also den Opener der B-Seite, der Titeltrack Born to Run. Auch eine Geschichte von der jugendlichen Flucht aus einem beengten Leben. Und auch die Wall of Sound ist hier richtig am Start. Versucht es gar nicht zu zählen, wie viele Gitarren hier zum Beispiel übereinander produziert sind. Vergesst's, hier kommt Born to Run.
Glockenspiel.
Ja. Aber nichts kitschig, ne?
Nein.
Sondern einfach, das gehört dahin.
Ich mach's da heute alles mit Synthesizer oder sowas.
Ja.
Born to Run. Laut der eben schon zitierten Rolling Stone Liste Platz 27 der besten Songs aller Zeiten. Bevor wir über die inhaltliche Analyse des Songs sprechen, lass uns auf die Wall of Sound in der Springsteen-Interpretation zu sprechen kommen. Phil Spector, hatten wir eben schon, gilt als Erfinder oft werden die Ronettes mit Be My Baby als erster Song genannt, bei dem diese Klangwand zum ersten Mal zum Einsatz gebracht worden ist. Hier ist Be My Baby. The Wall of Sound, das Prinzip ist nicht neu. Jedes Sinfonieorchester macht das, indem einzelne Instrumente gleich mehrfach eingesetzt werden. Bei Rock- und Pop-Studioproduktionen hilft man sich damit, dass einzelne Instrumente mehrfach übereinander aufgenommen werden. Heute ist das praktisch mit Digitaltechnik unbegrenzt möglich. Springsteen hatte immerhin 16 Tonbandspuren. Hier sollen es aber 72 gewesen sein. Wie war das möglich, Benjamin?
Mit einem Trick. Sie haben es quasi in Paketen abgearbeitet. Also sie haben, sagen wir mal, die ersten 16 Spuren eingespielt, ja, also die Gitarren drüber gelegt, beim Schlagzeug genauso, haben das Ganze dann zusammengemischt.
Bouncen so, nennt man es, glaube ich, in der Fachsprache, ne?
Wie?
Bouncen.
Ja.
Heißt es, glaube ich.
Ja. Ich glaube, ja. Dann haben sie dieses Paket fertig gehabt und dann haben sie wieder 15 Spuren zur Verfügung gehabt. Also sprich, die erste Spur, das Playback mit den ersten 16 Spuren, dann die nächsten 15 Spuren draufgelegt und so weiter. Das Problem dabei ist natürlich, dass wenn du das erste Playback schon so fix hast, dann darf danach nichts mehr verrutschen. Dann muss das genauso sein, genauso eingespielt werden. Es gibt zum Beispiel diese Geschichte bei den Drums, muss das etwas schwierig gewesen sein. Die Snare, die halt ja immer relativ stark nach. Und wenn du das 72 Mal hast, diesen Nachhall, dann haut dir das alles weg.
Das
also, genau. Also sind sie hingegangen und haben jeden einzelnen Ton quasi direkt danach abgedämpft. Und das musst du erstmal hinbekommen. Also beim zweiten Paket, beim dritten, beim vierten, beim fünften, bis du dann bei 72 Spuren bist.
Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Und ja, heute also kann man das Zeug sogar auseinanderrechnen.
Ich kenne ja noch, die als wir noch mehr oder weniger analog da aufgenommen haben, da steht dann einer mit einer Rasierklinge und schneidet die Bänder zusammen.
Klar.
Also ich habe da immer staunend gestanden, dass das tatsächlich funktioniert. Ja. Mal hin und her so
ja.
Und dann an der Stelle,
wo beim Radio früher.
Ja. Das hat auch ewige Zeiten gedauert.
Ja, klar. Springsteen hat ja zum Beispiel später mit Nebraska auch Alben gemacht, die mit komplett sparsamer Instrumentierung auskommen mussten. Den Sound von Born to Run auf der Bühne 1:1 abzubilden, ist schier unmöglich und trotzdem gelingt Springsteen seit 50 Jahren mit der Nummer die Massen zu begeistern, mit völlig unterschiedlichen Versionen. Keine Wall of Sound kann Charisma ersetzen, Wolfgang, oder?
Ja, wie gesagt, er hat eine unglaublich gut geölte Band, die auch songdienlich arbeitet, yeah. Das ist ja für mich so mein Hauptbegriff. Wenn eine Band nicht songdienlich arbeitet und vorne steht ein Songwriter, dann ist es gelaufen.
Yeah.
Also wenn da jeder sich nach vorne spielt und eine Band wirklich so weit hast, dass sie songdienlich arbeitet, das kann sich bei Jahrzehnte kann das dauern.
Yeah. Ja. Man braucht gute Einzelkönner, aber keine Ego-Frettchen.
Ganz genau. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Das glaube ich, ja. Das hat, glaube ich, auch jeder schon mal irgendwo erlebt, wenn er mal Musik gemacht hat. Dass es,
klar, wie entstehen Bands?
Ja, ich meine, genau.
Also gerade wenn das jetzt so Bands aus dem Amateurbereich, die dann irgendwann professioneller werden, das ist eine Zusammenballung von Leuten von verschiedenen Geschmäcker und auch von verschiedenen Ehrgeizen.
Ja.
Und die wollen teilweise woanders hin. Das erlebt man, das ist klar. So, aber so ist das Leben übrigens. Ja. Das mag auch irgendwie, wenn Leute irgendwie eine Frittenbude gründen. Der eine will auch wieder woanders hin als der andere.
Also
das ist das Leben.
Das ist ja auch
Leben.
Vollkommen in Ordnung. Ne?
Völlig in Ordnung, natürlich.
Und zum Beispiel bei Born to Run, das ist ja ein ganz gutes Beispiel, also da hatten sie ja noch nicht den Weinberg als Schlagzeuger, sondern halt eben noch den Vorgänger. Der hat nur einen Song mit Springsteen aufgenommen. Ne? Das ist
den
ja
hier.
Genau, eben diesen hier. Weil er dann halt eben auch gesagt hat, er will lieber im Jazzbereich bleiben. Und
kennt man. Sowas kennt man aus der eigenen Geschichte.
Genau.
Wie oft das bei uns passiert
logisch,
ist.
Logisch, ja.
Und dann ist es immer übrigens ein bisschen doof, wenn die Leute dann immer von der Originalbesetzung reden. Was für ein Quatsch.
Ja, was war die?
Was ist denn die Originalbesetzung, bitte? Ist die Originalbesetzung die Band wo man sich zum ersten Mal getroffen hat, überhaupt professionell werden, oder vielleicht ist Originalbesetzung auch nur die Besetzung, die gespielt hat in dem Moment, wo der Durchbruch war.
Die Originalbesetzung der Beatles ist nie berühmt geworden, glaube ich.
Nee.
Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, Springsteen war zum Erfolg verdammt, CBS Records hatten noch mal richtig Geld in die Produktion gesteckt, aber noch war gar nicht klar, ob dieser kommerzielle Erfolg überhaupt eintreten würde. Dann ist Manager Mike Apple aber auf die Idee gekommen, mit dem Song Born to Run was Besonderes anzustellen, um die Hittauglichkeit, von der Landau, Springsteen und die E Street Band überzeugt waren, zu testen. Nicht so ganz ohne Risiko, Benjamin. War schon so eine Guerilla-Aktion.
Ja, es war eine Guerilla-Aktion, aber so ganz großes Risiko war es auch nicht, weil der, den sie da angesprochen haben, der kannte sie halt eben schon. Das war ein Radiomoderator, Ed Shackey hieß der. Der hat auch unter anderem Billy Joel damals relativ, also als Billy Joel noch unbekannt war, relativ groß gemacht. Und dem hatte halt eben Apple damals dann dieses Tape zukommen lassen, mit einer, also nicht der Version, die wir jetzt heute kennen, sondern etwas ein früherer Mix. Und hat Springsteen dann auch, beziehungsweise ihm gesagt, hier, das ist Springsteen, lad ihn doch mal bitte ein. Und dann kam er auch zum Interview. Und dann hat eben Shackey das Ding gespielt. Und dann kamen auch prompt die Fragen, was ist das, können wir es nochmal hören, wollen wir wieder. Du kennst das, Wolfgang, von, was war es, verdammt lang her, glaube ich.
Ja. Und ne? Also, das waren das schöne Zeiten. Ich bin ja Kenner, der sagt, früher war alles schön, aber das war auf jeden Fall schön. Ja. Wenn man früher ein Album rausgebracht hat, dann hat man versucht, dass das irgendwie jemand vom Radio hört, und war ja dann ein ganzes Album, und dann hat man selber überlassen, ja, pick da mal irgendwas raus und lass es mal laufen oder was, und kannst einen Vorschlag machen. Damals der Vorschlag von unserer Single war Jupp. Hat kein Schwein laufen lassen, und auf einmal lässt einer verdammt lang herlaufen, auf eigene Gefahr, und auf einmal wird das zum Hit.
Ja.
Also solche Geschichten, dass war auch noch kein Radioformat oder irgendwas. Bei verdammt lang her kommt der erste Refrain nach 4 Strophen. Das muss ich mal reintun. Das Standard hat gar keinen.
Es geht.
Heute darfst du 7 Sekunden, sagt man, ne?
Es geht wieder mal um die Flucht aus der Kleinstadt, Wolfgang.
Ja, Kleinstadt ist ja auch relativ. Ne? Also, also neben Manhattan ist alles Kleinstadt. Ja. Ne? Also
oder Vorstadt.
Einmal kurz über die Brücke, dann hast du die Großstadt.
Ja.
Klar, er ist da aufgewachsen, und wenn er durch den Tunnel, dann kommt er in die Großstadt.
Ja.
Und, aber er hat sich auch provinziell geführt an der Stelle.
Aha.
Das ist eine Gegend, wo eigentlich nichts abgeht. Das ist eigentlich so eine Schlafstadt oder was, wo die Leute dann nach Manhattan oder nach Brooklyn zum Arbeiten fahren, und da passiert eigentlich nicht viel. Was aber gut ist, weil wenn du mittendrin hängst, dann siehst du vor lauter Bäume den Wald nicht. Aber er hat die Bäume noch gut erkennen können.
Born to Run ist ja auch der Titelsong, logisch. Lass uns das über das Plattencover sprechen, Benjamin. Auch dieses Clubcover wollte die Plattenfirma erst nicht, ist ja auch teuer und weckt vielleicht Erwartungen auf ein Doppelalbum. Heute ist es eine Ikone unter den Cover-Artworks mit diesem lässigen Foto von Springsteen und Saxophonist Clarence Clemens.
Ja, kommt so lässig daher, hat aber 900 Versuche gebraucht, so ungefähr, ne?
Ja.
Also, das war wohl so. Springsteen hatte mehrere Termine tatsächlich. Eric Miola, so heißt der Fotograf, der dieses Foto dann auch geschossen hat. Und Springsteen hatte während der Aufnahme mehrere Termine vereinbart bekommen. Er solle doch mal dahin gehen, hat er aber immer sein lassen. Und dann irgendwann hat es dann doch geklappt. Er hat dann Clarence Clemens noch mitgenommen, eben den Saxophonisten und seinen guten Freund. Und dann haben die in dem Studio von Meola über 900 Fotos gemacht, verschiedene Posen sich ausgedacht und alles Mögliche, und er hatte irgendwie die Gitarre in der Hand und die Gitarre nicht in der Hand. Und letztlich dieser Shot, der dann aufs Album kam, das war eigentlich so ein Pausenfoto. Also das war so.
Auch das kennt man.
Ja.
Auch das kennt man, weil du verkrampfst natürlich bei so einer Fotosession. Du wirst irgendwann wahnsinnig. Dann, wenn der Fotograf dann zum so und so vierten Mal macht, dann mal den Mundwinkel rechts nach oben so von der Seite siehst du nicht gut. Da wirst du irgendwann wahnsinnig. Und die Lockerheit von diesem Cover hier, die ist das so unfassbar charmant. Du erkennst ihn ja fast gar nicht.
Ja.
Ja, er hatte ja nur eine Hand vorm Gesicht. Aber das sagt alles. Das sagt alles davon, diese Pose, wo man sich an den Saxophonisten lehnt und nur um Gitarre ja, spielt, das macht mittlerweile jeder mal. Ich mache es auch ab und zu mal. Ja? Einfach aber als Zitat.
Ja, klar.
Alle wissen, aha, jetzt.
Ja.
Ja, und das hat eine unglaubliche Natürlichkeit.
Ja.
Und die Klamotten sind nicht gestylt oder was. Da ist keiner hingegangen und hat jetzt irgendwie gesagt, du ziehst jetzt das und das und das an. Sondern ja. Der ist da hingekommen, wie er rumläuft. Und diese Gitarre ist nun auch kein Prunkstück. Dieses Ding ist aus zwei Gitarren zusammengesetzt. Ja, aber das ist seine Gitarre.
Ja,
und
ja.
Ich weiß nicht, was die heutzutage Sammlerwert kosten würde. Ja. Millionen
ja.
wahrscheinlich.
Ich glaube, die ist auch noch auf drei weiteren Alben zu sehen. Ne? Also ja, er hat ja überall so seine Gitarre ja. drauf. Und die ist bei einem Live-Album, glaube ich, dann beim Greatest Hits, da ist sie auch nochmal. Also
es ist, ich finde dieses Album kann man sehr geschmackvoll übrigens, typografisch auch. Wenn du damit heute, gut, man hatte dann noch die Möglichkeit, das in einem Großformat machen zu können. Wenn du heute musst du ja dann überlegen, wie kriegst du das dann auf eine CD, beziehungsweise überhaupt nicht mehr. Wie kriegst du ein schönes Bildchen zum Streamen oder was. Das ist ja auch gelaufen. Aber das ist schon sehr, sehr geschmackvoll gemacht.
Solch ikonische Plattencover wie bei Born to Run werden natürlich häufig nachgestellt und imitiert. Die lustigste Version kommt mit Sicherheit von der Sesamstraße mit Bert als Bruce und Krümel als Clarence. Und das Album heißt Born to Add, geboren um zu addieren. Hier kommt Bruce Stringbean and the S Street Band.
When we're roaming the streets and we see one car, we always add one and make it two. It don't matter why, we like to add one and one. Out here is the thing to do. Now some say that screaming one plus one all night means we're thoughtless, cruel and bad. But kids like you and me, baby, we were born to add.
Herrlich. Wolfgang hat ja schon zu Anfang erzählt, welche Verbindung es von Bub und ihm zu Bruce Springsteen und der E Street Band gibt. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch die vorletzte Nummer auf Born to Run, das ist Meeting Across the River. Hören wir mal rein. Bub-Fans werden bestimmt eine Idee haben, was die Nummer mit dem Bub-Song zu tun haben könnte. Hier ist Meeting Across the River.
Oh.
Das ist wunderschön, ne?
Wahnsinn.
Sehr schön, dass du nur die Geste gemacht hast, weil das wäre auch schon wieder Klischee, wenn man sagen würde, oh, ich habe Gänsehaut.
Das Wort vermeidet man bitte.
Aber wenn es so ist.
Hedy, can you lend me a few bucks? Tonight, can you get us a ride? Gotta make it through the tunnel. Got a meeting with a man on the other side. And hey, the sky, he's the real thing. So if you wanna come along, you gotta promise you won't say anything.
Meeting Across the River, Wolfgang, du wolltest den Song gern dabei haben. Erzähl uns warum.
Das ist wie ein Scorsese-Film, dieses Ding. Und das ist so anrührend, das ist so perfekt gemacht. Der fällt normalerweise immer durch, wenn dieses Album besprochen wird. Aber für mich ist das ein Juwel, habe ich ihm auch gesagt. Kannst du das nicht irgendwann nochmal live spielen? Ja, mal gucken. Und, ich weiß nicht, ob er es jemals dann gespielt hat, aber ja, das ist eine Kurzgeschichte eigentlich. Ein Kerl will sich erstmal ein bisschen Kohle leihen und er hat eine Idee, wie er dann zu mehr Kohle kommt. Sie müssen also nur durch den Tunnel auf die andere Seite, nach Manhattan und aber musikalisch geht ja los mit diesem Trompeten-Intro.
Ja.
Das ist von Randy Brecker gespielt, ein bekannter Jazzmusiker. Ein bisschen eine Musik wie aus einem Film noir.
Ja.
Und ich stelle mir immer vor, der junge Al Pacino und der junge Robert De Niro stehen da und überlegen, wie können sie denn jetzt irgendwie was vom Teller ziehen? Und dann unterhalten sie sich und du merkst schon, eigentlich scheint das nicht wirklich zu laufen, was da läuft. Aber mit einer Überzeugung, doch, das kriegen wir irgendwie hin. Und also die zwei Riesen sitzen praktisch schon bei uns in der Tasche. Die müssen wir nur noch irgendwie holen. Also, nur noch. Und das ist auch so schön formuliert alles. Das ist ein Rollenspiel. Springsteen versetzt sich in diesen Typ, der Eddie anspricht.
Mhm.
Und wie das dann alles ausgeht, da muss man dann einfach dranbleiben. Ich habe damals diese Geschichte bei Dissnares alles drin übertragen auf die Kölner Südstadt,
okay,
mit ein paar Jungs, die ich ab aufwachsen gesehen.
Ja.
Die Jungs habe ich aufwachsen gesehen. Die haben mir in der Teutoburger Straße, als sie noch klein waren, haben sie mir aus dem Nest gefallene Vögel gebracht, und damit ich die aufpeppe. Und dann irgendwann waren die 18 und dann hatte einer von denen ein Auto. Und in denen dann geht diese Story bei mir los, wo dann der Klischkütter Andy mit dem Escort, dem blauen 6 Jahr fort. Das ist eine Springsteen-Geschichte. Und ja, die fahren dann auch den Ring rauf und runter und fahren bis nach Leverkusen und die noch Südfahrt rauf und runter. Und die machen eben genau, das ist total eine Springsteen-Hommage. Also wenn man diese beiden Stücke hintereinander hört, ist es auch vollkommen klar, dass ich da nicht geklaut habe oder was. Das ist als Hommage empfunden, und so soll es auch. Und wir fangen übrigens heute Abend mit Dissnares alles drin an. Und die letzte Nummer vor der Zugabe ist Frau, ich freue mich. Also das ist wirklich, die Springsteen-Klammer ist da.
Super, das ist ja klasse. Ja. Hören wir einfach mal rein, wie das wahrscheinlich jeden klingen wird. Verwandtschaft ist eindeutig. Sehr schön.
Könnte ich mich auch reinlegen.
Ja.
Warewisch, Moselstraße mit dem Jet. Steht hier ausnahmsweise, klar. War mal Gangster, aber ganz nett. Sowieso ob Dauer. Wie man lebt, wenn man nur der Janssen da, wenn der Junge
lebt. Da hat übrigens Markus Stockhausen die Trompete gespielt.
Aha.
Den kannten wir und haben gefragt, ob der so ein Trompeten-Intro spielen könnte. Oh. Da ist er gekommen und war ganz, ganz nett.
Also, ja.
Und als er dann selber zufrieden war, hat er gesagt, so, da habt ihr was Schönes. Den dachte ich nie vergessen. Markus Stockhausen, wir kennen uns immer noch, und es ist wirklich eine Verbindung. Alle paar Jahre treffen wir uns und wir sind uns einig. Es ist wunderschön.
So, wenn du heute rausgehst, kannst du auch sagen, so, da habt ihr was Schönes. Ja, wunderbar. Und das Album endet mit einem 9,5 Minuten Epos, Jungle Land. Wir durchleben nochmal alle Phasen und alle Emotionen des kompletten Albums. Wolfgang hat es eingangs erwähnt, inklusive eines epischen Saxophon-Solos. Was für ein Werk.
Und das ist die West Side Story.
Ja. Ja.
Das ist die West Side Story.
Ja.
Ende des Monats fahren wir beide ja mit unserem Hund nach Kreta.
Wunderbar.
Und ein Häuschen mit einem Pool. Und ich schwimme dann immer meine Bahnen ein ganzes Album lang. Kommt eben eine Box neben dem Pool. Und dann läuft er. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich Born to Run das ganze Album höre. The Rangers at a homecoming in Harlem late last night. And a magic rat drove his slick machine over the Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in the soft summer rain. The rap pulls in the town, rolls up his pants. Together they take a stab at romance and disappear down Flamingo Lane.
Dieses Klavier da, es ist alles, es funktioniert alles, ne?
Ja. Will a maximum lawman run down Flamingo chasing her head in a barefoot girl? The kids around here look just like shadows. Ich wollte gerade nämlich noch erzählen, dass ich vorhin die Assoziation habe, dass das Mamma Mia von ABBA ist, das Klavier.
Entschuldigung.
Aber das war ja ähnliche Zeit, also von daher. Manus, ich habe da manchmal so verrückte Assoziationen.
Ja, natürlich, hängt ja alles. Alles hängt irgendwie zusammen. Ja,
ja. Mensch, Wolfgang, West Side Story, du hast schon gesagt, eine tolle, epische Geschichte wird da erzählt.
Ja, West Side Story ist ein bisschen harmloser mit dem Ganzen. Und das hier ist näher an der Realität.
Ja.
Das ist wirklich... ja, es hört sich auch gefährlicher an.
Ja.
West Side Story hört sich nicht gefährlich an. Ist so ein bisschen ein Musical halt. Ja. Ne? Bisher geht man ins Musical, macht sich einen schönen Abend und bloß keine Störungen. Ist alles mehr so der leichte Pop.
Ja.
Und das hier geht natürlich in die Vollen.
Ja,
was ist auch gefährlich.
Genau, was gesellschaftlichen Konfliktstoff angeht.
Ja, genau.
Ein solch episches Werk, knapp unter 10 Minuten lang, braucht eine genauere musikalische Analyse. Rock- und Pop-Songs haben in der Regel radiotaugliche Längen und um die 3-4 Minuten. Da gibt's Techniken, die Spannung zu halten. Strophe, Refrain, Bridge, Strophe, Refrain, Solo und so weiter. Tausendmal schon hier besprochen. Für solche Long-Songs braucht man ein paar mehr Kniffe. Lüfte das Geheimnis dieses Werks, Benjamin.
Letztlich sind es mehrere Songs. Also man kann sich so ein bisschen so vorstellen, dass es halt einfach... sagen wir mal, 3-3-Minuten-Songs sind eigentlich, die ineinander verwoben werden. Und ist ja sehr bezeichnend, der Refrain bei Jungleland ist einfach nur Down in Jungleland. Mehr ist das nicht, ja. Also es ist kein langer Text oder sowas. Aber es ist einfach eine Geschichte, er erzählt oben drüber die Geschichte, den Text, das, was das Lied aussagen will, und unten drunter die Musik. Das sind dann quasi die 3 Songs. Also das wird dann am Anfang die Piano-Ballade, dann kommt immer mehr dazu und es wird immer stärker, immer gewaltiger, sodass es eigentlich auch eben nie langweilig wird, sondern es passiert immer Neues.
Immer eine Steigerung.
Ja.
Immer irgendwo eine Steigerung, immer kommt was dazu, wo du denkst, oh nee, ich will jetzt nicht das nächste Stück, mal gucken, wie das weitergeht. Du bleibst dran.
Ja.
Es gibt ja Sachen, wo du echt jetzt schon wieder, kniedelt der schon wieder oder dann gehst du mal weiter oder so. Nix, du bleibst dran, du willst das hören, wie sich das entwickelt. Es ist einfach mörderspannend.
Ja.
Und du bist traurig, wenn es aufhört, wenn es tatsächlich dann vorbei
ist. Es hört ja auch so ein bisschen so melancholisch auf, ne? Da kommt ja noch dazu. Ja. Und in der Mitte halt dieses irrsinnige Saxophon-Solo.
Ja, das ist
natürlich... Zu der Zeit, wo eigentlich in der Rockmusik Saxophon noch gar nicht so angesagt war, ne? Also wenn ich mir so, die 80er gelten ja immer so als große Saxophon-Zeit. Benjamin, fantasiere ich da jetzt oder ist das...
Nein, wobei, sagen wir mal so, Saxophon und Bläser, die waren halt eben vor allem im Soul.
Ja, genau, ich sag ja im Rock.
Aber da sieht man ja natürlich, woher Springsteen ja auch kommt, beziehungsweise wo er sich vor allem gerade vor Born to Run hat, er sich ja gerade mit eben diesen ganzen Soul-Klassikern beschäftigt, hat Sam and Dave gehört, Otis Redding und solche Geschichten. Und er sagt ja selber immer, die E Street Band, das ist, wie sagt er, die rockigste Soul-Band aller Zeiten, so ungefähr, ne?
Ja. Ach komm, hören wir doch mal das Saxophon-Solo.
Ja.
Hier ist wieder so eine Stelle, wo es so leicht ausbremst und um dann wieder sich aufzubauen. Ne? Mhm. Tension and Release in Bestform.
Ja.
Unglaublich Bilder im Kopf.
Ja.
Wow. So, läuft, rollt's wieder, ne? Klasse.
Ja, da könnte dann auch der Abspann drüber laufen.
Ja, genau.
In Order of Appearance.
Ja. Clemens, das hat Springsteen ja auch selber immer erzählt, war nie ein Improvisator. Mhm. Der hat die Sachen so gespielt und dann hat er sie so gespielt. Und dieses Solo zum Beispiel, das haben er und Springsteen zusammen erarbeitet. Und Springsteen hat ihm genau gesagt, spiel das so und hat das...
Das erinnert wieder an Brian Wilson, ne?
Das erinnert wieder ein bisschen an Brian Wilson, genau. Das hatten wir schon mehrfach, dass halt eben der Kopf der Band oder beziehungsweise der Boss dann in dem Fall gesagt hat, du machst das so und du machst das so und du machst das so. Und Clemens hat das halt eben so aufgenommen und das dann aber auch immer so abgeliefert und zwar so sauber. Das ist halt grandios. Und das ist so ein Solo, so ein Saxophon-Solo, was auch bei einem Konzert im Endeffekt jeder mitsingen kann. Ja. Das klingt jetzt blöd, aber... Es kann jeder mitsingen, also...
Ja, ja, also man kennt das von Eagles, was die Gitarren betrifft.
Ja, genau. Ja, exakt. Ja. Ja.
Das klingt dann so leicht daher, ja, ne? Ja. Das klingt dann so, als hätte, würde der das jetzt gerade spielen. Na.
Ja, Mensch, sind wir schon beim Vermächtnis. Willst du anfangen, Wolfgang? Und was bleibt für dich von dem Album?
Irgendwann habe ich mal in einem Interview gesagt, dass wenn ich einem Außerirdischen, der auf der Erde ankommt und mich als erstes trifft und mich fragt, was eigentlich Rock'n'Roll ist, dem würde ich sagen, pass auf hier, ich gebe dir dieses Album, das hörst du dann, da weißt du Bescheid.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Nein.
Ich habe noch eine Frage. Hast du ihn denn schon für nächstes Jahr ins Müngersdorfer eingeladen? Und hat er schon zugesagt?
Um ehrlich zu sein, ich komme momentan nicht an ihn ran. Ich habe die neue Nummer nicht. Ich weiß, dass er eigentlich wartet. Er hat einen Fan von uns in der ersten Reihe gesehen. Der hat ein T-Shirt, wo mein Konterfei drauf ist, angehabt. Und er kurz gesagt, es ist Wolfgang. Ja. Und er hat sich total gefreut, wenigstens das T-Shirt zu sehen.
Ja, schön.
Weiß der Teufel, was alles kommt. Ja, klar, das ist eine schnelllebige Welt. Ja. Schauen wir mal, da sehen wir schon. Hat schon eine berühmte Beckenbauer gesagt.
Ja. Vielen Dank, Wolfgang, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut.
Es war mir ein Fest.
Wow, uns auch. Und wie immer habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch aus der ARD Audiothek. Was passt zu Bruce Springsteen und zu Born to Run? Natürlich die USA selbst. Kollege Dirk Rohrbach ist mit der 5. Staffel von 50 States am Start. Born to Run, könnte man sagen, denn es geht um den Wilden Westen.
Wir sind zurück. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach. Diese Staffel wird der Hammer. Ich will durch den Great American West reisen, die Rocky Mountains starten. Es geht zu einigen der grandiosesten Orte auf der ganzen Welt. Große Natur in Colorado, Wyoming, Utah, Idaho, Nevada und mein Lieblingsstaat, Alaska. Und dabei dreht sich natürlich nicht alles nur um wilde Natur. Ich will auch nach Geschichten Ausschau halten und besonderen Menschen, die hier draußen in der Wildnis ihr Ding machen.
I look weird because I don't really care. I don't see what I look like.
Einsiedler.
Well, I'm an oddball, but they like me.
Aussteiger.
I don't know if I'd call myself a cowboy, but I don't plan on doing anything different ever.
Cowboys.
This is one of the most famous aspects of history in the United States.
Ureinwohner und Überraschendes.
My name is David Stanley. I'm the youngest stepbrother to the late Elvis Presley.
Ja. Der Bruder von Elvis. Und ich bin sicher, wir finden noch viel mehr Gründe für eine Reise durch Amerikas großen wilden Westen. 50 States, Staffel 5. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.